Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich fand das Bild so schön. Und heute ist ja der Sonntag Oculi, das heißen will, meine Augen schauen stets auf den Herrn. Und wenn man eine gerade Furche ziehen will, braucht man ja einen weiten Blick. Man braucht irgendwo einen Festpunkt, nach dem man sich richtet, damit die erste Furche auch richtig gerade gezogen wird. Und ja, ah, diese Ochsen, oder die da vorgespannt sind, ich kenne das nicht mehr, aber meine Oma hat es immer erzählt. Und meine Oma hat dann erst aus dem Krieg ein Pferd mitgebracht und da war das dann mit den Ochsen vorbei. Aber das war ganz schöne Plagerei und vor allen Dingen, ja, auch für uns ist es ja irgendwo eine Aufforderung, nach vorne zu schauen. Und mir fiel dieser Ausspruch von dem Gustav Heinemann an, der war ja einer der ersten Bundespräsidenten, und es waren ja noch gläubige Männer, die auch ja Grundgesetz für unser Deutschland verfasst haben, wo man einfach dankbar dafür sein kann, der gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und wir sehnen uns danach und wir haben ja das himmlische Ziel vor Augen. Wir wissen, ja, es geht himmelwärts, egal wie es auch auf dieser Erde, auch mit Deutschland weitergeht. Ja, ein junger Mann aus christlichem Hause will die Welt kennenlernen. Das Leben ist doch mehr wie der Alltag vor der Haustür. Geld war da, Sachsen ein kleines Land und Europa liegt vor der Haustür. Ich bin dann mal weg. Selbst in dem Kinderlied Hänschen klein geht es wohlgemut in die Welt. Aber nach 7 Jahren kommt der Hans zurück und so lange wollte der junge Mann eigentlich nicht außen sein. Aber weg wollte er auf jeden Fall. Vielleicht erstmal in Richtung Frankreich. Und da er Kunstliebhaber war, hat er auch unterwegs so manches Museum mitgenommen. Und in Düsseldorf blieb er dann in der Gemäldegalerie hängen. Ein Bild mit dem dornengekrönten Christus ließ ihn nicht los. Aber nicht nur das Bild beschäftigte ihn, sondern er war ja nur auch mehrere Sprachen kundig. Er las, was unter dem Bild stand. Und da stand in Latein geschrieben, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Es war wie als spräche Jesus Christus durch dieses Bild, durch diese Worte zu ihm selbst. Und dieser Satz brannte sich in ihm regelrecht ein. Er wusste, jetzt war seine Reaktion gefragt, seine Antwort war gefragt. Was konnte er für Jesus tun? Und er wollte etwas tun. Und er konnte etwas tun. Ihm wurde klar, dass er mit seinem ganzen Leben, seinem Wollen, Denken, Fühlen und auch Handeln, sich dem unterstellen wollte, der diese Dornenkrone getragen hatte. Jesu Tat, Jesu Leiden sollten an ihm nicht verloren sein. Diese Geschichte könnte sich heute abspielen, aber sie ist über 300 Jahre alt. Bei dem jungen Mann handelt es sich um Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er befand sich auf einer sogenannten Kavaliersreise. Ihm wurde klar, da hatte jemand alles für ihn gegeben. Ihm wurde neu bewusst, dass die Dornenkrone, die Kreuzigung, dieses ungeheuerliche Leiden und Sterben Jesus alles gekostet hatte. All die biblischen Erzählungen seiner geliebten Großmutter standen plötzlich vor ihm. Nein, er wollte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Er wollte hinfort für Jesus, seinen Herrn und Erlöser, leben. Er ging zurück, er öffnete seine Ländereien für die verfolgten böhmischen Brüder. Herrnhut entstand, die Brüdergemeinde entstand. Über 2000 Lieder hat er gedichtet. Die wohl bekanntesten sind, wir mussten es noch in der Christenlehre lernen, Jesu, geh voran. Ich denke, die meisten werden dieses Lied kennen. Oder auch Herz und Herz vereint zusammen, Christi Blut und Gerechtigkeit. Es gibt noch viele aufzuzählen. Durch Zinzendorf wurden auch die ersten deutschen Missionare in die Welt gesandt. Und bis heute wirkt dieser Mann weiter. Ich denke, wir alle kennen die Losungen. Und so mancher wird er heute sein Losungsbüchlein gelesen haben. Die Biografie von Zinzendorf, die ist wirklich lesenswert. Er war ein Mann der Tat und er folgte Jesus nach. Die Bibel war für ihn das Arzneibuch, darin jeder das Mittel zu seiner Genesung finden kann. Er lebte von 1700 bis 1760. Ja, Jesu Kreuz, sein Leiden und Sterben, was macht das mit mir, was macht das mit dir, was macht das mit uns? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Sollte dieser Satz nicht auch zu uns, zu jedem Menschen sprechen? Sabina, ich weiß gar nicht, ich habe es noch nie gesehen, ob sie jetzt unter uns ist. Die hat mir eigentlich die Vorlage zu diesem Thema gegeben und gestern ging es schon in der Jugendstunde darum. Die Jugend hat sich in Gruppen Gedanken über dieses Thema gemacht und ich habe das Thema überschrieben, Jesu Kreuz und ich. Und wir wollen zu diesem Thema ja mal drei Punkte haben. Erstens der Schrecken des Kreuzes, zweitens die Bedeutung des Kreuzes und drittens die Kraft des Kreuzes. Punkt 1, der Schrecken des Kreuzes. Das Kreuz war ja eines der grausamsten Folterinstrumente überhaupt. Der Gekreuzigte sollte möglichst einen qualvollen Tod erleiden. Es heißt, das Leben verlässt einen tröpfchenweise. Und oft hingen Menschen tagelang an diesem Kreuz, ehe der Tod eintrat. Durch diese Todesstrafe sollten Menschen abgeschreckt werden. Und die Kreuzigung haben nicht die Römer erfunden, sondern die haben die von den Karthagern übernommen und haben sie grausam verfeinert. Unser Herr Jesus Christus litt ja im Garten Gethsemane Todesängste. Und dieses Phänomen, dass dort Schweiß zu Blut wird, das ist ja medizinisch untersucht worden und das nennt sich Hämatidrose. Also es gibt es bis heute, wenn Menschen wirklich in der Todesangst leben oder ja, ich denke an diesen Kriegen, ob nur Ukraine oder Gazastreifen, dort erleiden Menschen Todesängste. Jesus war ja Mensch und Gott zugleich. Und als Gott wusste er in diesem Garten Gethsemane, was auf ihn zukommt in der Kreuzigung. Aber als Mensch musste er diese Qual, diese Pein, diese Marter erleiden, erdulden. Und gerade dadurch, wenn man sich das bewusst macht, wurde das nochmal viel gewaltiger, was Jesus dort ja, erwirkt hat, was er auf sich genommen hat. Gott sei Dank wissen wir Menschen nicht, was wir im Voraus mal erleiden werden, auch wenn wir irgendwo in dunklen Stunden sind. Aber Jesus hat es alles schon vor sich gesehen. Und deshalb bat ja auch Jesus, Vater, nimm diesen Leidenskelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, diesen Leidensweg zu gehen. Und was wäre, wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre? Was wäre aus uns geworden, aus dieser Welt? Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Vor seiner Gefangennahme Ich hatte es gestern Abend schon erzählt, zeigte Jesus nochmal seine Göttlichkeit. Zwei Worte. Und römische Soldaten fielen einfach um. Und der Bibel mit ihren Stecken natürlich auch. Zwei Worte, und sowas hatten diese Römer noch nie erlebt. Sie lagen im Dreck. Zwei Worte, ich bin's. Und ich denke, durch dieses Erlebnis gestärkt, zog Petrus sein Schwert. Er war ja Fischer, er kannte sich mit Booten aus. Und Gott sei Dank hat er auch nur das Ohr getroffen von diesem Tempeldiener. Und auch hier geschieht etwas Unfassbares. Jesus heilt das Ohr. Und man muss auch sagen, für die Römer war Petrus ein toter Mann. Wer ein Kreuz erhoben hat, wer ein Schwert erhoben hatte, da wurde ein Kopf kürzer gemacht. Aber durch diese zwei Worte, ich bin's, haben die Jesus gefesselt, war eigentlich gar nicht notwendig, kann man drüber lachen. Und Jesus bat ja, die anderen gehen zu lassen. Und sie wurden auch freigelassen. Petrus ist ja dann noch nachgefolgt. Und er sagt zu Petrus noch dieses Wort oder diesen Satz, wer zum Schwert greift, der wird auch durch Schwert umkommen. Ich denke, das ist ein Indiz, dass wir Christen Pazifisten sein sollen. Jesus werden die Fesseln angelegt und er wird abgeführt und dann beginnt ja erstmal ja, die Demütigung. Er wurde gefoltert, gegeißelt. In dem Lied Haupt voll Blut und Wunden kommt es ja ein Stück zum Ausdruck. Ich musste aber bei diesem vorher eingeblendeten Bild mit den Ochsen vorm Fluch dran denken. Wir als Kinder, wir kannten ja noch diesen Ochsenziemer, die Älteren werden es auch noch wissen. Und so ähnlich muss man sich so eine, ja, diese römische Peitsche vorstellen, aber viel grausamer. Denn in diesen Lederstriemen, da waren am Ende Eisenstücke eingenäht. Und diese Eisenstücke, die haben ihr Werk getan. Wo die den Körper getroffen haben, da floss Blut und das Fleisch, die Haut wurde regelrecht zerrissen. Also grausamer geht's eigentlich gar nicht. Das Blut spritzt direkt aus den betroffenen Stellen und es wird so lange zugeschlagen, bis der Verurteilte ohnmächtig wird. In dem Film von Mel Gibson, Die Passion, kann man sich das ja ansehen, aber muss es sich nicht. Und Jesus bekam dann nach dieser Tortur noch einen Mantel übergestülpt und die Dornenkrone zum Spott auf sein Haupt gesetzt. Diese langen, spitzen Dornen, sowas gibt es ja bei uns ja gar nicht, die gruben sich tief in die Kopfhaut ein. Und die Kopfhaut, das ist ja eines der gut durchblutendsten Teile überhaupt auch. Und das ließ dann das Blut regelrecht über das Gesicht strömen. Und als Jesus danach den Mantel abgerissen bekam, da fing dieser geschundene Bluter, dieser geschundene Körper wieder erneut zu bluten an. Denn die Hautfetzen, die klebten ja durch das Blut jetzt am Mantel. Und wir alle wissen ja, wenn wir irgendwo ein Pflaster oder eine Binde abreißen und ja, es ist irgendwie mit der Haut eine Verbindung da, wie weh das auf einmal wieder tut. Schon manchmal so ein kleiner Schiefer in der Hand, da denkt man, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Aber kein Vergleich zu dem, was hat Jesus aushalten müssen. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und es geht ja jetzt noch weiter. Der Verurteilte musste an den Kreuzbalken zur Richtstätte tragen. Und auch das war eine Demütigung. Und auch das diente zur Abstreckung der Zuschauer. Übrigens wurden vor der Geißelung die Kleider abgenommen. Und die wurden auch nicht wieder angelegt. Die Kreuzigung geschah somit nackt. Den Verurteilten wurde sozusagen ihre letzte Würde genommen. In Jesaja wird es ja ein Stück beschrieben, Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Wer will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Jesus war sozusagen nicht wiederzuerkennen. Die Kruzifixe, Bilder und Filme zeigen Jesus um der Pietät willen mit einem Lendenschurz und menschlichem Angesicht. An der Richtstätte angekommen wurden der Querbalken an den Längsbalken befestigt, der Verurteilte wurde aufs Kreuz gelegt und durch die beiden Handgelenke und die übereinander gelegten Fußgelenke wurde dann jeweils ein großer viereckiger Nagel geschlagen. Und anschließend wurde das Kreuz aufgerichtet. Und nun beginnt der qualvolle und lange Todeskampf. Der Schmerz explodiert regelrecht, das Körpergewicht hängt an den Nägeln im Handgelenk und zieht nach unten. Schmerzen durchziehen den Körper. Versucht sich der Gekreuzigte durch den Nagel in den Füßen etwas aufzurichten, liegt das volle Gewicht auf den Fußnagel. Krampfwellen peitschen durch die Muskeln, die Nerven spielen verrückt. Das zusammengepresste Herz hat Mühe, das Blut durch den Körper zu pumpen. Die gequälten Lungen ringen nach Sauerstoff. Dies wiederholt sich, bis der Gekreuzigte letztlich in der Regel nach mehreren Tagen stirbt. Er erstickt regelrecht. Wenn der Tod schneller eintreten soll, dann werden die Beine gebrochen. Auch davon lesen wir ja in der Bibel. Folterungen, Geißelungen, Kreuzigungen, andere Strafen waren bei den Römern immer öffentlich. Es ging um das Demonstrieren ihrer Macht und um die Demütigung und ihrer Opfer und die Einschüchterung der Zuschauer. Übrigens gibt es in muslimischen Staaten, also dort, wo die Scharia herrscht, bis heute Kreuzigung. Und wer ans Kreuz geschlagen wird, das kann man sich ja denken. Bei Wikipedia kann man viel über das Kreuz nachlesen. Und meine Ausführungen, die habe ich aus der Entscheidung. Da war in der Ausgabe 2, 2013, da hat mal ein Arzt dieses Thema abgehandelt. Unser Herr Jesus Christus hat diese Kreuzigung auf sich genommen und diese grausamen Qualen als Mensch durchlitten. Und er sagt zu jedem Menschen, das tat ich für dich, was tust du für mich? Punkt 2, Bedeutung des Kreuzes. Was tat Jesus dort für dich und mich? Und dieser Punkt ist wesentlich angenehmer als der vorhergehende. In christlichen Räumen hängt ja oft das Kreuz. Und ich habe ja das gar nicht erst entdeckt, dass auch dieses Fenster so als Kreuzsymbol angelegt ist. Es ist also eine geniale Idee, weil meist kam ich immer später und dann war schon sozusagen das runtergelassen. Aber das Kreuz auf dem Altar, das will uns ja immer wieder erinnern an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und es gäbe jetzt viel aufzuzählen. Also ich habe jetzt einfach mal ein paar Punkte rausgegriffen. Jesus hat am Kreuz für uns bezahlt. Er hat uns losgekauft. Also man kann sich das vorstellen, ja, ich war Sklave. Ich hatte irgendwo einen Sklaventreiber, jemanden, der mich in Besitz hatte und Jesus hat mich freigekauft. Jesus hat uns befreit durch seinen Tod am Kreuz. Man kann das wie mit einem Gefängnis vergleichen, in dem wir irgendwo saßen und er ist gekommen und hat uns ja, losgemacht von unseren Fesseln, hat das Lösegeld bezahlt. Jesus hat uns gerettet. Und man kann sich das mal so als Bild vorstellen, Gott wirft uns durch Jesus wie einen Rettungsring zu. Er sieht uns in dem stürmischen Ozean dieser Welt. Und durch Jesus, wenn wir diesen Rettungsring ergreifen, Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen, sind wir gerettet für Zeit und Ewigkeit. Man kann auch sagen, Jesus ist am Kreuz stellvertretend. Er hat für uns gestorben, er hat stellvertretend den Zorn Gottes auf uns genommen. Wenn man vielleicht das wie mit einem Blitzableiter mal vergleicht. Ohne diesen Blitzableiter hätten wir keine Chance. Aber er hat Gottes Zorn abgefangen. Es ging an uns vorbei. Und am Kreuz hat Jesus den Weg zu Gott freigemacht. Wir sind nicht mehr wie durch eine Mauer oder durch einen Abgrund von Gott getrennt, sondern die Mauer ist in sich zusammengefallen. Und über den Abgrund liegt jetzt das Kreuz. Durch Jesus habe ich Zugang zu Gott. Jesus sagt ja von sich in Johannes 16, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also er ist der Weg zu Gott, er ist wie die Brücke zu Gott. Und dann ist ja die Frage auch, warum war denn das überhaupt notwendig? Wenn Gott nur Liebe ist, und in den modernen Liedern geht es ja meist nur darum, man sonnt sich in seinem Erlössein, man freut sich über diesen Gott der Liebe, aber Gott ist heilig und er ist gerecht. Und auch diese Ehrfurcht vor diesem Gott, der Menschen in die ewige Verdammnis schicken kann, die ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Und Jesus redet sehr viel von der Hölle, aber wo wird heute noch von Verdammnis, von Hölle geredet oder auch schon von Sünde? Wir sind doch keine Sünder mehr. Wir haben vielleicht so kleine Sachen, ist ja kein Problem. Und Jesus ist ja gestorben für ein Kreuz. Wir sind ja alles begnadete Sünder oder was soll das? Aber gerade die Passionszeit fordert die uns nicht auf, mal neu Jesu Leiden zu bedenken, was er auf sich genommen hat, damit wir leben können. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Manchmal steht das ja nur so in Häusern auf dem Friedhof, aber es ist ja ein Wort für den Alltag gesagt. Und durch die Tat von Jesus Christus wurden wir heilig, wurden wir gerecht, wurde uns unsere Schuld vergeben und Gott kann uns annehmen. Mit unserer Gerechtigkeit, mit unserem Gutmenschentum kommen wir nicht weiter. In Römer 3 wird ja geschrieben, es ist hier kein Unterschied. Wir sind allzumal, so übersetzt Luther, Sünder. Also jeder ist ein Sünder unter Mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Also Gott findet an uns nichts Gutes. Jesus sagt, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und der Punkt 3, die Kraft des Kreuzes. Es gibt das schöne Lied, vielleicht kennst du die Älteren noch, im Kreuz liegt unsere Kraft verborgen. Nimm sie nur gläubig an. Viele wissen um das Kreuz und was Jesus dort getan hat, aber sie leben ein kraftloses und trauriges Leben. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das Wort vom Kreuz, kannst du jetzt mal einblenden, Manuel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ist das nicht eine geniale Aussage? Das Kreuz ist eine Gotteskraft. Wir wurden und wir werden durch das Kreuz gerettet. Die Schuld ist bezahlt, das Gefängnis unseres alten Lebens darf hinter uns liegen. Ich brauche nur den Rettungsring ergreifen. Ich brauche nur den Weg betreten, den Jesus für mich freigemacht hat. Ich darf mich wie neugeboren fühlen. Ich darf seine Auferstehungskraft in Anspruch nehmen. Das ist ja das Geniale. Nach Karfreitag kommt Ostern, ein Freudenfest. Jesus hat am Kreuz Sünde, Tod und Teufel besiegt. Ein Ort des Triumphes. Ein Ort, an dem Jesus seine Mission vollendet und vollbracht hat. Er ist der Sieger und in ihm habe auch ich Sieg. Das ist einzigartig und das gibt es in keiner Religion. In seiner Kraft, in der Kraft Gottes, gilt es, jetzt jeden Tag zu leben. Und schon im Vaterunser, wir sprechen es ja dann, heißt es ja, denn dein ist die Kraft. Und Martin Luther hat so schön gedichtet mit unserer Macht oder Kraft. Was können wir ausrichten? Ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann. Sind wir wieder bei Jesus. Genial. Doch mit der Kraft ist es wie mit der Spannung in der Steckdose. Ist bestimmt Elektriker unter uns oder kennt sich ja jeder mit Elektrik aus. Weihnachten liegt ja hinter uns. Ja, aber damit Strom fließt, muss der Stecker in die Steckdose. Und das müssen wir tun. Das ist unser Part, wenn man so will. Unser Herr Jesus Christus hält diese Kraft für uns bereit. Aber ich muss mich mit ihm verbinden. Ich muss den Stecker in die Steckdose stecken. Wie mache ich das? Ich denke, das wissen wir alle. Indem ich täglich mich bei ihm anschließe. Losung ist schon genannt worden. Sind Bibelverse drin. Bibel lesen. Mit ihm reden, beten. Es gibt so viele schöne Lieder. Posaunenchor hat uns heute begleitet. Wunderbar. Es ist so wichtig, ja, dass ich nicht nur Hörer bin, dass ich Dinge im Kopf habe, sondern auch Täter. Und da spricht ja der Jakobusbrief davon. Ich betrüge mich sonst. Ich betrüge mich um die Kraft, die mir Gott geben will. Und eine Geschichte zum Schluss, wo auch jemand in der Kraft des Kreuzes handelt. Kennt jemand den Namen Maximilian Kolbe? Ist bekannt. Es ist eine Geschichte, wo es dann eigentlich gruselig wird. Pater Maximilian Kolbe, ein katholischer Geistlicher, er wurde 1941 in das KZ Auschwitz gebracht. Als beim Appell ein Mitgefangener fehlte, wurden vom Lagerkommandanten willkürlich 10 Männer ausgewählt. Diese sollten in den Hungerbunker kommen. Ein Bulle namens Franziszek Gawionicek, der eine Frau und 2 Kinder hatte, war einer dieser Männer. Maximilian bot sich dem Lagerkommandanten an, stellvertretend für Franziszek in den Hungerbunker zu gehen. Der Lagerkommandant war so verdattert, dass er das auch zuließ. Pater Maximilian Kolbe konnte so diesen todgeweihten Häftlingen in ihren letzten Stunden Trost spenden. Er hatte die Kraft, für jemand anderen in den Tod zu gehen. Und als er nach 14 Tagen immer noch nicht tot war, verhungert war, wurde er mit einer Giftspritze getötet. Franziszek, der Bulle, überlebte das KZ und er reiste anschließend quer durch Europa, um die Geschichte seines Lebensretters bekannt zu machen. 1995 starb er. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und dann heißt es im nächsten Vers, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wichtige Worte unseres Herrn und Heilandes. Franziszek war sein Leben lang ein Zeuge seines Lebensretters. Wollen auch wir Zeugen dessen sein, der unser Leben gerettet hat? Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wir hatten heute das Thema Jesu Kreuz und ich. Und dazu die 3 Punkte. Erstens, der Schrecken des Kreuzes. Zweitens, die Bedeutung des Kreuzes. Und drittens, die Kraft des Kreuzes. Der Herr segne an uns sein Wort. Und wir wollen jetzt beten.